Ja, Predigtzeit, die wir jetzt miteinander haben, auch ganz besonders die begrüßen, die vielleicht zum ersten Mal oder zum ersten Mal seit langem einen Gottesdienst in der Agape-Gemeinde besuchen. Und das Einzige, was dazu notwendig ist, ist ein ganz kurzes Handzeichen. Und dann bekommt ihr von uns einen tosenden Applaus. Darf ich mal fragen, wer zum ersten Mal mit uns heute Gottesdienst feiert? Da gehen zwei Hände hoch, da geht eine Hand hoch, hier geht eine Hand hoch, da drüben geht eine Hand hoch. Ein ganz herzliches Willkommen. So schön, dass ihr hier seid. Wir laden euch ein. Im Anschluss an den Gottesdienst dürft ihr im Hof, da ist unser Infopoint, da geht es auch raus, das sind die beiden Ausgänge, dürft ihr euch ein kleines Erstbesucher-Begrüßungspaket abholen. Genau, da ist was drin, das lohnt sich, also verpasst es nicht, sondern holt euch das ab. Schön, dass ihr dabei seid. Dann möchte ich gern alle begrüßen, die auch im Livestream dabei sind. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wir beten, dass ihr auch gut mit uns verbunden seid. Bevor wir jetzt gleich starten mit der Predigt, habe ich noch zwei kurze Ankündigungen. Und zwar die erste Ankündigung ist die, dass der Online-Kigo heute seinen ersten Geburtstag feiert. Wer von euch kennt den Online-Kigo? Ein paar Hände gehen hoch, aber viel zu wenige. Online-Kigo ist ein Jahr alt und ist gestartet. Warum, wenn es heute ein Jahr alt wird? Was ist vor einem Jahr passiert? Vor einem Jahr durften wir uns das erste Mal nicht als Kirche versammeln, um Gottesdienst zu feiern. Vor genau einem Jahr. Und da hatte Marina diese glorreiche Idee, Kinder, Mitarbeiter aus Karlsruhe zu sammeln. Und sie haben den Online-Kigo gestartet. Und da seht ihr ein Bild von dem ersten Online-Kigo vor einem Jahr. Und wenn ihr da drauf guckt auf YouTube, die hatten mittlerweile über 100.000 Aufrufe. Sagenhaft, oder? Und dann habe ich hier noch ein Bild dabei, das war der letzte Online-Kigo von letztem Sonntag. Mittlerweile auch schon fast 8000 Aufrufe. Also die haben eine echte Breite, wo Leute sie sehen. Und sie feiern ihren ersten Geburtstag. Und dazu sagen wir... Yay! Jetzt, also wir feiern einfach mit ihnen. Jetzt ist es ein bisschen blöd. Marina ist heute nicht da. Weil zur Feier des Tages haben die heute ein Live-Event. Also es wird live gefilmt und gesendet, aber nächsten Sonntag ist sie wieder da und da holen wir das nach. Und ihr dürft ihr gerne heute noch eine WhatsApp schicken, einen Glückwunsch schicken, einfach sagen, dass ihr an sie denkt und dass ihr das eine großartige Sache findet. Die zweite Ansage, wir gehen ja auf Ostern zu. Freut ihr euch auf Ostern? Endlich mal wieder Ferien, gell? Endlich mal wieder zu Hause bleiben. Ja, ja. Ostern, genau, wir freuen uns auf Ostern. Und wir haben dieses Jahr an Ostern was Besonderes vor. Und zwar so einen Stationenlauf, um die Ostergeschichte mitzuerleben. Manche kennen das so unter dem Begriff Ostergarten. Jetzt fand ich persönlich Ostergarten, damit assoziiere ich irgendwie Osterglocken und draußen. Bei uns sind es verschiedene Räume im Gebäude. Da gibt es zum Beispiel einen Raum, der wird dekoriert und vorbereitet, wo das letzte Abendmahl war, einen anderen Raum, da war Gethsemane. Und es gibt noch viele andere Räume, aber die will ich euch jetzt nicht sagen, sonst seid ihr nicht mehr überrascht. Aber das Ziel von so einem Ostergarten-Stationenlauf ist es, die Ostergeschichte quasi da einzutauchen und sie selber zu erleben. Also nicht nur zu hören oder eine Predigt darüber zu hören oder sie zu lesen, sondern wie so ein Teil davon zu werden und dadurch auch das nochmal ganz anders nachempfinden zu können. Und das geht auch von unserem Kigo-Team aus, unserem C4C-Team. Und es wird angeboten am Karfreitag und am Ostersonntag für unsere Kinder. Und dann haben Marina und ich überlegt, Mensch, das ist so viel Aufwand und so viel Arbeit, es wäre doch schön, wenn jeder da mitmachen kann und sich das anschauen kann. Und deswegen gibt es Slots am Karfreitagnachmittag und am Ostersamstag, die könnt ihr buchen. Wir sind in Corona, es darf immer nur ein Haushalt gleichzeitig da durchgehen, aber dann kann man so alle Viertelstunde jemanden anderen hinterher schicken. Dieser ganze Ostergang dauert eine knappe Stunde. Ja, so dass ihr wisst, es ist nicht nur so, da gehe ich hin, schaue mir irgendwie zwei Sachen und dann gehe ich wieder heim, sondern es lohnt sich auch zu kommen. Und dazu lade ich euch ein, dürft ihr auch gerne am Infopoint nachher euren Zeitfenster, das ihr dazu nutzen möchtet, buchen. Ist es gut? Okay, dann freuen wir uns auf eine rege Teilnahme. Und ich freue mich jetzt auch auf die Zeit in Gottes Wort heute Morgen. Peter hat am letzten Sonntag den Auftakt gemacht zu unseren Jesus Stories. Und ich sage euch eins, da kann man nichts falsch machen. Ansonsten muss man manchmal so ein bisschen gucken, was sagt man nicht. Aber wenn es um Jesus geht, da machen wir nichts falsch. Er ist der Grund, warum wir hier sind. Er, wir haben vorhin gesungen, ist der Mittelpunkt. Er ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Und seit ich mich mit dem Text beschäftigt habe, der uns heute Morgen begleiten wird, bete ich dafür, dass Gott auch heute Menschen durch sein Wort vielleicht zum ersten Mal in aller Tiefe die persönliche Liebe Jesu für sie empfinden lässt. Also das ist mein Anliegen, dass durch diese Geschichte, die wir gleich miteinander anschauen, dass dir bewusst wird, Jesus liebt mich ganz persönlich. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht kennst du Jesus schon lange. Und dann wollen wir auch beten, dass wenn du ihn schon lange kennst, dass du ihn ganz neu und frisch treffen kannst. Wenn wir so in den nächsten, ich versuche optimistisch zu sein, 35 Minuten uns jetzt diese Geschichte anschauen. Im ersten hat es nicht ganz gereicht, aber muss ich ein bisschen schneller sprechen. Okay, also heute soll es um jeden von uns als Individuum gehen. Und zwar egal, ob du hier im Raum bist, ob du online dabei bist oder ob du das irgendwann auf YouTube finden wirst. Wir beten, dass es ja für dich wie eine persönliche Unterhaltung wird. Und ich möchte uns gleich die Geschichte vorlesen. Und dann möchte ich uns vier Wahrheiten aus dieser Geschichte mitgeben, wie sie zu uns ganz persönlich sprechen können. Also wir lesen Markus 5, kannst, wenn du möchtest, deine eigene Bibel aufschlagen oder hier vorne mitlesen. Markus 5 ab Vers 21. Und da steht, Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Ein Synagogenvorsteher kam zu Jesus. Stell dir einfach jemanden vor, der ein gewisses Alter hat, der respektiert ist von den Menschen, der gesettelt ist im Leben und zu dem die Leute irgendwie auch aufschauen. Und dieser Mann, dieser Jairus, wir lesen weiter, er warf sich Jesus zu Füßen. Eine richtig schockierende Szene. Jesus wurde bis dahin von den religiösen Führern nicht im geringsten geachtet. Und die Leute, die dabei waren, und wir haben gelesen, es waren viele, es war eine Menschenmenge. Sie haben das Ganze erstaunt beobachtet, wie dieser angesehene ältere Herr vor Jesus auf die Knie fällt. Und dieser Jairus, er flehte ihn, Jesus, an. Und er sagte zu ihm, meine Tochter. Etwas später im Text lernen wir, dass diese Tochter gerade mal 12 Jahre alt war. Und dass sie seine einzige Tochter war. Diese Tochter, sie liegt im Sterben. Und Jairus sagt zu Jesus, komm und lege die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jairus hat eine Tochter von 12 Jahren, die im Sterben liegt. Da schüttelt es einen, ja? Meine Tochter ist 13. Da wird es persönlich, oder? Dein eigenes Kind. Und Jairus, er sagt, in dieser Hoffnungslosigkeit, in der er steckt, sagt er zu Jesus, leg ihr die Hände auf, dass sie gesund wird. Was für ein Glaube. Aber auch, was für eine Eile. Was für eine Brisanz. Komm jetzt, leg ihr die Hände auf, schnell. Sie liegt im Sterben. Und was tut Jesus? Wir lesen weiter, Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Also jetzt passiert das, was Jairus nicht haben will. Jairus will nicht, dass eine große Menschenmenge da ist und Jesus runterbremst. Ja, weil das passiert, wir kennen das gar nicht mehr. Seit einem Jahr haben wir keine große Menschenmenge mehr erlebt. Aber ich kann mich noch erinnern an den Willow Creek Kongress vor etwas mehr als einem Jahr. Da gingen vorne die Türen auf und bis wir hinten vorne durch die Tür sind, hat es eine halbe Stunde gedauert. Weil diese ganze Menschenmenge sich da durchquetschen musste. Und wo viele Leute sind, da wird runtergebremst. Aber sie waren eigentlich in Eile. Und jetzt kommt eine Geschichte innerhalb der Geschichte. Okay, wir haben die Rahmengeschichte. Jairus, er ruft Jesus zu sich, um seine Tochter zu heilen. Und jetzt kommt der Fokus Er verändert sich jetzt in der Geschichte. Bis jetzt ist es wie so ein, ich habe vorhin gesagt Tele, aber es ist Weitwinkel. Ja? Also man sieht alles. Es geht in die Breite, man sieht die ganze Menge. Und so wird uns auch hier von Markus berichtet. Und nun geht ein Fokus auf jemanden anderen. Und wir lesen, wer dieser andere jemand ist. Stimmt es hier? Ja. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil. Ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Man kann das jetzt so lesen, aber ich möchte versuchen, uns ein bisschen zu entfalten und eine kurze Pause machen. Über dem Leben dieser Frau steht ein Wort in großen Buchstaben geschrieben. Das ist dieses Wort. Schmerz. Sie hatte schmerzvolle Blutungen, die nicht aufhörten. Wie lange? Habt ihr es gehört? 12 Jahre. Wie alt war das Mädchen von Jairus? Also sie hat so lange diese Blutungen ununterbrochen, wie dieses Mädchen alt war. Ist das, glaubt ihr, Zufall? Nee. Sie hatte körperlichen Schmerz. Wir haben gelesen, dass sie bei vielen Ärzten war und es keine Heilung für sie gab. Vielleicht, wenn man so an körperlichen Schmerz denkt, hört der eine oder andere hier auch sowas wie Corona. Aber zusätzlich zum täglichen Schmerz und der Schwäche durch den Blutmangel, da hatte sie auch geistlichen Schmerz. Was meine ich mit geistlichem Schmerz? Vom jüdischen Gesetz her galt sie als unrein. Und unrein sein bedeutete, dass sie nicht in den Tempel gehen durfte. Sie durfte nicht in die Synagoge gehen. Sie durfte nicht an Gottesdiensten teilnehmen. Sie war zu schmutzig, um an Gottesdiensten teilzunehmen. Sie war geistlich ausgestoßen. Und das hatte aber nicht nur geistliche Auswirkungen, sondern es hatte auch unvorstellbare soziale Auswirkungen. Sie hatte auch den Schmerz, ausgestoßen zu sein. Stell dir mal vor, du bist diese Frau. Unrein zu sein bedeutete, man durfte keinen anderen Menschen berühren, um diesen Menschen nicht ebenfalls unrein zu machen. Man kann so sagen, ihre Unreinheit war ansteckend. Und das seit 12 Jahren. Seit 12 Jahren konnte sie keinen Menschen berühren. Nicht mal ihre Kinder oder ihren Ehemann. Keine Freundin umarmen. Was für ein extremes Beispiel von Abstand halten. Von Social Distancing. Die meisten von uns, ich eingeschlossen, sind nach einem Jahr Corona völlig am Ende. Diese Frau erlebte 12 Jahre lang Corona extrem. Und dann hatte sie auch noch einen finanziellen Schmerz. Sie hatte bereits ihr ganzes Geld für Ärzte ausgegeben. Sie war finanziell ruiniert. Und ich glaube, ihr Lieben, das ist ein Abschnitt aus der Bibel, der in unsere Zeit spricht und der an Relevanz eigentlich kaum zu überbieten ist. Eine Krankheit, für die es keine Heilung gibt, denke ich an unser Desaster beim Impfen. Seit einem Jahr hören die Menschen rund um die Welt von ihren Regierungen, dass sie Abstand halten sollen, niemanden anfassen sollen. Und für viele Menschen im Einzelhandel, in der Gastronomie, in der Kultur, aber auch in einzelnen Industriezweigen, brachte die Corona-Krise den finanziellen Ruin. Ich glaube, Gott spricht zu uns. Und ich frage Gott, was sagst du uns heute durch dein Wort? Lesen wir weiter in Vers 27. Diese Frau mit all ihrem Schmerz hatte von Jesus gehört. Vom Hörensagen. Sie hat gehört, da ist einer. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran. Stell dir einfach mal vor, wie sich diese Frau fühlt. Sie war seit 12 Jahren isoliert. Und sie hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich muss was tun, ich muss was ändern. Und sie sagt, ich habe gehört, es gibt einen Mann, bei dem gibt es Hilfe. Und sie tut das Unvorstellbare. Sie geht wieder unter die Leute. Aber sie hat Angst, sie schämt sich, sie versteckt sich. Und während sie sich versteckt in dieser Menschenmenge, rechts und links stößt sie andere Leute an. Das hat sie über ein Jahrzehnt nicht erlebt. Und sie ist auf dem Weg, wohin? Zu Jesus. Sie möchte nicht, dass er sie sieht. Sie nähert sich ihm von hinten. Und dann streckt sie ihre Hand aus und sie zittert wie Espenlaub. Und sie berührt sein Gewand. Was geht ihr da wohl durch den Kopf? Wir lesen, was ihr durch den Kopf geht. Denn sie sagt es sich. Sie führt Selbstgespräche. Hast du schon mal Selbstgespräche geführt? Ja. Ich mache das ständig. Ja, vor allem beim Autofahren. Aber Selbstgespräche sind was Gutes manchmal. Und jetzt hören wir das Selbstgespräch dieser Frau. Und was hier steht, sie sagt es sich, das ist wie so ein sich immer wieder vorsagen. Sich einreden, sich einmurmeln. Und was sie sich wie so eine Gebetsmühle zumurmelt, das ist dieser Satz. Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, dann werde ich gesund. Das sagt sie sich immer und immer wieder. In all ihrer Hoffnungslosigkeit, in ihrer Verzweiflung ist sie voller Glaube. Sie ist voller Erwartung. Sie glaubt, sie weiß, wenn ich seine Kleider berühre, werde ich gesund. Und das Wort, wir schauen nachher noch genauer drauf, das hier steht, für gesund werden, das steht im Neuen Testament an anderen Stelle für befreit werden oder für erlöst werden. Und dann macht sie genau das. Sie berührt Jesus. Und dann lesen wir weiter, Vers 29. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Sie berührt das Gewand von Jesus und im selben Augenblick verändert sich ihr Leben. Und in meiner Vorstellung war das so wie in so einem Film, ja, wo man von oben guckt und da ist überall Gewusel, da ist ganz viel Bewegung und dann ist so dieser Höhepunkt. Sie berührt dieses Gewand und in dem Moment ist wie so ein Cut. Die aufbauschende Musik ist vorbei und die ganzen Bewegungen hören auf und alles friert ein. Die Zeit bleibt stehen. Sie berührt das Gewand von Jesus. Und sie weiß, sie ist befreit von ihrem körperlichen Schmerz. Sie ist befreit von ihrem geistlichen Schmerz, weil sie vor dem Gesetz wieder rein ist. Sie ist damit wieder sozial akzeptiert. Sie kann in Zukunft ihr Einkommen dazu verwenden, für das, was sie braucht. Alles hat sich in dem Moment für diese Frau geändert, als sie Jesus berührte. Was sagt Gott dir heute durch diese Geschichte? Wir kommen zu diesen vier Wahrheiten, die ich dir ganz persönlich mitgeben möchte, egal wo du bist, ob du hier im Raum bist oder ob du am Livestream bist oder ob du das später auf YouTube finden wirst. Die erste Wahrheit ist folgende. Für jeden Schmerz, den du hast, ist Jesus deine einzige Hoffnung. Ich weiß, dass es Menschen hier gibt, dass es Menschen hören werden, die gerade körperlichen Schmerz haben. Vielleicht hat sogar noch einer mit den Folgen einer Corona-Infektion zu kämpfen oder es sind andere Schmerzen. Ich weiß auch, dass es Menschen hier gibt, die geistlichen Schmerz haben. Wenn du ganz ehrlich mit dir bist, dann fühlst du dich zu schmutzig für Gott. Vielleicht hat diese ganze Pandemiezeit auch einen geistlichen Mangel in dir an die Oberfläche gebracht und du schämst dich. Du fühlst dich unwürdig. Ich weiß, dass Menschen hier sind, die leiden unter der sozialen Distanz. Jeden Tag in der Wohnung bleiben, auf den Bildschirm starren, für sich alleine arbeiten, ohne soziale Kontakte. Das ist schwer. Weißt du, wenn der Höhepunkt der Woche dein Wocheneinkauf bei Lidl ist, dann stimmt irgendwas nicht. Ich weiß, dass Menschen hier sind, die leiden unter Ängsten und Depressionen. Vielleicht ist der Schmerz schon so groß, dass du dich fragst, ob du überhaupt noch weitermachen willst. Ich weiß auch, dass Menschen hier sind, die finanziell an der Schmerzgrenze sind. Kein Job mehr, keine Aufträge mehr, keine Perspektive. Du weißt nicht, wie du direkt die nächste Rechnung bezahlen sollst. Und ich will dir heute Morgen sagen, egal wo dein Schmerz ist, egal welchen Schmerz du hast, du sollst dieses Reden Gottes heute in deinem Leben hören. Für jeden Schmerz, den du hast, ist Jesus deine einzige Hoffnung. Und ich weiß auch, dass in dem Moment, wo ich sowas sage, bei manchen Menschen andere Sachen im Kopf vor sich gehen. Da heißt es dann, das ist doch eine unerträgliche Vereinfachung. Das ist das Problem mit euch Christen. Jesus ist die Antwort auf jedes Problem, das ihr habt. Die Antwort ist eine starke Wirtschaft. Die Antwort ist, dass ich noch einen Nebenjob suchen muss. Die Antwort auf unsere soziale Herausforderung ist, dass wir uns endlich mal alle an die Regeln halten und dass ihr nicht noch Gottesdienste feiert. Und dann steckt sich auch keiner mehr aus an und dieses Virus wird ausgerottet. Die Antwort auf unsere körperlichen Schmerzen, das ist Medizin und Wissenschaft. Wir brauchen nicht Jesus, wir brauchen Ärzte, Pfleger, Pflegerinnen, Wissenschaftler. Das brauchen wir. Und dann ist meine Antwort, wenn du so denkst, dann kann ich das schon nachvollziehen. Aber ich bin der Meinung, du lebst auf dünnem Eis. Denn deine Lösung ist letzten Endes ein größeres Vertrauen in uns selbst. Und ich glaube, was brauchen wir noch für weitere Beweise für unsere Schwachheit? Unsere Medizin hat nicht auf alles eine Antwort. Unsere Strategien sind nicht vollkommen. Wir haben im letzten Jahr gesehen, wie in der Politik ganz viele Entscheidungen mit Halbwissen getroffen wurden. Auch unsere Wirtschaft ist nicht allmächtig. Wir können uns nicht selbst retten. Und es ist mein Gebet, dass wir zu der Erkenntnis kommen, die diese Frau hatte. Jesus kann mich retten. Jetzt denkst du dir vielleicht wieder, was für ein Unsinn. Sagst du etwa, wir brauchen keine Ärzte, keine Wirtschaftshilfen, keine Strategien, um das Virus einzudämmen? Nein, das sage ich nicht. Wir brauchen das alles. Ich bin total dankbar für Ärzte und medizinisches Personal, die an der Front dieser Pandemie kämpfen. Ich bin dankbar, in einem Land zu leben, in dem es Wirtschaftshilfen und ein soziales System gibt. Und ich bin ein Unterstützer der Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. Aber weißt du, was ich auch weiß? Ich weiß, dass jeder Arzt und jeder Pfleger, der heute aus dem Haus geht, um Menschen zu helfen, der tut das in der Kraft, die Gott ihm gegeben hat. Ich weiß, dass jeder Wissenschaftler, der sich auch heute am Heiligen Sonntag hinsetzt und guckt, was ist jetzt eigentlich das Problem bei AstraZeneca, der tut es in der Weisheit, die Gott ihm gegeben hat. Es kommt direkt von Gott. In Kolosser 1, Vers 16 steht über Jesus: Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und liebe Freunde, ich sage euch, selbst wenn Wissenschaftler oder Mediziner Jesus hassen, ist es doch so, dass ihre Fähigkeiten genau von dem kommen, den sie hassen. Das heißt, unsere Hoffnung ist schlussendlich nicht in Wissenschaft und Medizin, auch wenn wir extrem dankbar für sie sind und für sie beten. Unsere Hoffnung ist nicht auf denen, die nur versuchen, unseren Körper zu erhalten. Unsere Hoffnung ist auf dem, der unseren Körper gemacht hat. Unsere Hoffnung ist auf Jesus. Genauso sind wir dankbar für unsere Regierungen, die Hilfsprogramme verabschieden und die sich das Hirn zermartert, wie man der Situation am besten begegnen kann. Aber sind wir klar, unsere Hoffnung ruht nicht auf unserem Ministerpräsidenten oder unserer Kanzlerin. Unsere Hoffnung ruht auf dem Präsidenten und Kanzler des Windes und der Wellen. Auf dem König, der die Macht hat, den Sturm zu stillen, die Dämonen auszutreiben und die Krankheiten zu heilen. Diese Frau, die wusste, dass Jesus das für sie tun kann. Er konnte tun, was alle Mediziner dieser Welt nicht tun konnten. Und ich bete, dass dir das Gleiche bewusst wird. Jesus, er kann das für dich tun, was sonst keiner für dich tun kann. Für jeden Schmerz, den du hast, ist Jesus deine einzige Hoffnung. Aber ist Jesus auch so eine berechtigte Hoffnung? Bei Hoffnung ist ja immer so, naja, man hofft halt, man weiß nicht so genau, kann ja auch schief gehen. Kümmert sich Jesus auch wirklich? Lesen wir mal weiter ab Vers 30. Im selben Augenblick, ihr wisst noch, das war der Moment, wo die Zeit stillstand, als sie das Gewand berührte, als sie gemerkt hat, es ist vorbei mit ihrer Krankheit. In diesem selben Moment merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute: Wer hat mein Gewand berührt? Erwischt! Oder? Erwischt! Ich habe so diese Szene vor mir gehabt, ja. Du gehst so, es riecht nach frisch gebackenen Keksen im Haus. Und du bist so da und du guckst, es ist keiner da. Und dann steht die Keksdose da und du hast gerade so die Hand da drin, ja. Und dann hörst du diese vorwurfsvolle Stimme. Thilo, es gibt zwei Personen, die so sprechen. Deine Mutter und deine Ehefrau. Ja. Das war so diese Szene, die ich so vor meinem Auge hatte. Ja? Erwischt, diese Frau, wie hat sie sich gefühlt? Hat sie sich so ertappt gefühlt? Sie wusste, irgendwie war sie auf der Suche nach irgendeinem Loch, in das sie verschwinden konnte. Ja? Ist ja schon peinlich genug, wenn es zwei Menschen sind. Jetzt stell dir vor, so eine Szene vor allen Menschen in so einer großen Menge. Die Frau wusste nicht mehr, wo sie hingehen sollte. Und trotzdem hatte sie eine Frage. Woher hat der das gewusst? Überall sind Menschen. Und die gleiche Frage stellen dann auch die Jünger an Jesus. Sie sagen, es steht weiter, seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du dich, wer hat mich berührt? So, was soll denn die Frage, Jesus? Tausende von Menschen, da berührt dich ständig jemand. Aber Jesus, er blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Ja, er scannt alles ab. Und diese Frau, ich glaube, die wurde erstmal kleiner und kleiner, die wusste gar nicht genau, was ihr geschieht. Er blickt in der Menge umher, um die Nadel im Heuhaufen zu finden. Und das führt uns zur zweiten Wahrheit dieser Geschichte, für dich ganz persönlich. Inmitten von dringenden Anliegen bleibt Jesus für dich stehen. Ich möchte uns zurückerinnern an den Zusammenhang. Jairus, Synagogenvorsteher, Tochter, 12 Jahre alt. Liegt im Sterben. Es ist ja jetzt nicht so, dass Jesus gerade am See Genezareth beim Beachvolleyball spielen war. Und dann kommt diese Frau. Sondern Jesus war ja auf dem Weg und er hatte ja was Wichtiges zu tun. Und es war nicht nur wichtig, es war auch dringlich. Also es war auf der Prioritätenliste ganz oben für jeden nachvollziehbar. Insbesondere für Jairus. Aber für jeden nachvollziehbar. Er wollte was tun. Und in diese Situation stellt er die unsinnig scheinende Frage, wer hat mich berührt? Wenn man doch denkt, komm schon Jesus, da liegt ein Mädchen, das berührt hat. Ich finde das großartig. Und es ist eine Szene, die sollten wir echt nicht verpassen. Da sind all diese dringenden Anliegen. Das sind all diese Menschen mit ihren Voreinstellungen und mit ihrem Verständnis, was jetzt wichtig ist. Das ficht Jesus überhaupt nicht an. Er sieht diese Frau, er sieht ihre Not. Und wenn wir das übertragen auf unsere Situation, in der wir stecken, mit steigenden Inzidenzen, jeden Tag hören wir, wie viele Menschen infiziert sind, wie viele Menschen an dem Virus schon gestorben sind. Wir haben noch alle die Bilder im Kopf von übervollen Krankenhäusern, von Särgen, die in irgendwelche Kühlcontainer gestopft werden. Das will doch kein Mensch mehr sehen. Die Anliegen auf der Welt sind groß. Und dann gibt es ja noch mehr außer Corona. Es gibt Kriege, es gibt Naturkatastrophen, es gibt lauter schlimme Dinge. Und um alles soll sich Jesus kümmern? Und dann komme ich mit meiner kleinen Not? Und die Antwort aus dieser Geschichte ist ja. Jesus, er will für dich und deine Not stehen bleiben. Er bleibt stehen. Die ganzen anderen Anliegen, die sind nicht plötzlich weg. Aber du bist ihm so wichtig, dass du nicht sagst, naja, komm später nochmal, ich habe gerade was zu tun, bin gerade so busy, komm nochmal, geht gerade nicht. Er liebt dich. Er liebt es, deine Stimme zu hören. Er liebt es, wenn du sein Gewand berührst. Und er liebt es, wenn Kraft von ihm ausgeht, die hineinfließt in dein Leben. Als ich diese Woche im Gebet war, hat es mich echt neu getroffen. Ja, es ist wahr, Gott liebt die ganze Welt. Er liebt die Menschen überall. Aber weißt du was? In meiner persönlichen Gebetszeit, da spricht er zu mir ganz persönlich. Der Gott des Himmels und der Erde. Er spricht zu mir und er spricht zu dir. Wir sind ihm so wichtig. Und dieses Wort will ich dir heute mitgeben. Und es kommt direkt aus der Bibel. Er liebt dich so sehr, dass er für dich stehen bleibt. Vielleicht sind deine und meine Nöte nicht so groß wie die eines anderen. Aber die Schönheit von diesem Abschnitt ist, dass es nicht bedeutet, dass es Jesus egal ist. Ihm ist jedes kleine Detail, das du denkst, jede Kleinigkeit, mit der du kämpfst, wichtig. Wo auch immer du bist, wo auch immer du kämpfst, Jesus hört dir zu. Und weißt du, er tut es ohne Ansehen der Person. Da haben wir erst einen vornehmen Synagogenvorsteher. Der ist Jesus genauso wichtig wie diese Frau. Der Reiche und die Arme, der Mann wie die Frau, der Angesehene wie die Verworfene, sie alle haben ein Ohr bei Jesus. Die Geschichte geht weiter in Vers 33. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Sowohl die Jünger als auch die Menge, sie verstehen gar nicht so richtig, was Jesus überhaupt will. Und da weiß diese Frau ganz genau, dass sie gemeint ist. Und sie steht hier zitternd vor Angst. Denken, okay, war Jesus so furchteinflößend? Hatte sie jetzt Angst, dass er sie bestraft, weil sie ja unrein war? Nein, es ist die gleiche Formulierung, die wir lesen in Markus 4. Als Jesus den Sturm gestillt hat, da zitterten die Jünger vor Angst. Warum? Weil sie ihn angebetet haben, weil sie beeindruckt waren von seiner Größe, von dem, was er alles erreichen konnte und was er tun konnte. Diese Frau, sie erkennt die Vollmacht Jesu an und sie fällt vor ihm auf die Knie. Und dann erzählt sie ihm ihre ganze Geschichte. So viel Zeit muss sein. Atemberaubend. Wisst ihr, inzwischen wissen alle, wer die Frau ist. Die Menge, zumindest die Umstehenden, haben gesehen, das ist doch die, die so krank ist. Das ist doch die. Und sie erzählt ihm alles, ihren ganzen Schmerz, der sich seit 12 Jahren aufgebaut hat. All ihre Leiden. Und sie sagt, Jesus, ich hatte nur noch eine Hoffnung. Ich wusste, wenn ich dich berühre, dann würde ich frei werden. Und jetzt müsst ihr euch mal die Menschenmenge vorstellen. Die sagen, was? Das ist die kranke Frau? Wisst ihr, was jetzt passiert ist? Sie hat Jesus unrein gemacht. Sie hat Jesus angefasst und sie war unrein. Jetzt ist Jesus auch unrein, um Gottes Willen. Und weißt du, was das Tolle ist an Jesus? Wenn unreine Menschen zu Jesus kommen, dann hat er keine Angst vor ihrer Unreinheit. Jesus, das ist die dritte Wahrheit, er nimmt dich, wie du bist, nicht wie du gerne wärst. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Er nimmt dich so, wie du bist, nicht wie du gerne wärst. Wisst ihr, wie oft glauben wir, wir müssen uns erst herrichten, wir müssen uns erst schön machen, wir müssen erst gucken, dass der ganze Schmutz wegkommt von uns, bevor wir irgendwo hingehen können, bevor wir unter die Leute gehen können, was wir nicht alles tun müssen. Die Frau hat auch gezittert, weil ihr bewusst war, dass sie nach menschlichem Verständnis Jesus verunreinigte. Aber ihr war nicht bewusst, dass das genau der Grund war, warum Jesus auf die Erde kam. Jesus, er kam auf diese Welt nicht für die Reinen, er kam für die Schmutzigen. Er kam nicht für die Gesunden, er kam für die Kranken. Jesus kam nicht für die, die denken, bei ihnen ist alles in Ordnung. Er kam für die, die wissen, dass sie Hilfe brauchen. Wenn du dich noch nicht so gut auskennst mit dem christlichen Glauben, genau darum geht es. Gott hat die Welt, dich und mich geschaffen, dass wir uns an ihm freuen, aneinander freuen und dass wir mit der Welt in Harmonie leben können. Aber wir Menschen, wir haben uns von Gott abgewendet. Wir haben gedacht, Gott, weißt du, wir können das schon alleine. Wir wissen das besser als du. Genau das nennt die Bibel Sünde, die uns von Gott trennt. Und diese Sünde, sie zerstört die Harmonie, die in seinem Plan war. Und wir haben Krankheit, Sorgen, Leid und Tod auf dieser Welt, weil wir uns von Gott getrennt haben. Und ihr Lieben, es ist die Wahrheit, ob man sie hören will oder nicht. Aber wenn wir in diesem Zustand der Trennung von Gott sterben, dann bleiben wir auf Ewigkeit von ihm getrennt. Deswegen stellt sich nur eine einzige Frage. Gibt es einen Ausweg? Gibt es Rettung von Sünde, Tod und ewiger Trennung von Gott? Und die Antwort ist ja. Die gute Nachricht der Bibel ist, dass Jesus als Retter auf dieser Welt kam. Dass Jesus hier ein vollkommen fehlerloses und sündloses Leben gelebt hat. Und dann starb er stellvertretend für dich und für mich am Kreuz, damit unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, nicht bestraft wird. Er ist auferstanden am dritten Tag, damit jeder Mensch, der sich von seiner Sünde abwendet und sein Vertrauen auf Jesus wirft, von der Sünde gereinigt wird und für immer mit Gott versöhnt werden kann. Das ist die größte und die beste Botschaft aller Zeiten. Ihr Lieben, Jesus hat keine Angst vor Unreinheit. Er nimmt deine Unreinheit auf sich. Jason, ich muss gerade an ein Bild denken, das du hier mal weitergegeben hast. Es waren zwei Äpfel. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Der eine Apfel, der hatte eine faule Stelle. Und wir wissen, dass wenn ein Apfel eine faule Stelle hat und er mit einem anderen Apfel liegt, dann macht er den anderen Apfel auch faul. Und im Bild war das so, dass der Apfel mit der faulen Stelle neben dem anderen Apfel lag und die faule Stelle ist verschwunden. So ist es, wenn du dich zu Jesus näherst, mit deinem Schmutz, mit deiner Unreinheit, mit deiner Sünde. Dann nimmt er den Schmutz, das Faule aus deinem Leben weg und er macht es rein. Du musst dich nicht selber sauber machen. Du musst dich nicht erst schön herrichten, um zu Jesus zu kommen. Das ist der Punkt. Du kommst zu Jesus so, wie du bist, mit allem Dreck und mit allem Schmutz, mit aller Unreinheit. Und er gibt dir dafür alles, was er hat. Seine Reinheit und seine Vollkommenheit. Und dann hören wir die letzten Worte Jesu zu dieser Frau. Die sind echt grandios. Er sagt zu ihr, meine Tochter. Das ist die einzige Stelle im Neuen Testament, wo Jesus eine Frau mit diesen Worten anspricht. Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Es führt uns zur vierten Wahrheit. Für dich, der du Jesus vertraust, bleibt sein Friede immer, egal was die Zukunft bringt. Hier haben wir diese erste Wahrheit mit einer Einschränkung. Alle vorherigen drei Wahrheiten, die galten für jeden Menschen. Für jeden Schmerz, den du hast, ist Jesus deine einzige Hoffnung. Das gilt für jeden, egal ob du an Jesus glaubst oder nicht. Inmitten von vielen dringenden Anliegen bleibt Jesus für dich stehen. Das gilt für jeden Menschen, der Jesus versucht zu berühren. Er dreht sich um und er bleibt stehen. Er interessiert sich für jeden Menschen. Die dritte Wahrheit, Jesus nimmt dich, wie du bist, nicht wie du gerne wärst. Auch das gilt für jeden Menschen. Aber die vierte Wahrheit, dieser tiefe Friede, den du in deinem Herzen mit Gott haben kannst, der gilt für die, die Jesus vertrauen. Wieso kann ich das sagen? Wir hatten die Stelle in Vers 34. Jesus hatte, dein Glaube hat dich gerettet. Und ich sagte am Anfang, das ist das gleiche Wort, das auch schon vorher auftrat. In Vers 28, da war die Rede davon, dass die Frau sagte, ich werde gesund. Und dieses Gesundwerden und gerettet werden ist das gleiche griechische Wort. Es geht bei dem Wunder, das wir hier in dieser Geschichte lesen, um viel mehr als um die Heilung einer körperlichen Krankheit. Es geht um viel mehr. Es geht um das Heilwerden, um das Wiederherstellen der Trennung von Gott, der Beziehung mit Gott, um das, was ich euch gerade versucht habe zu erklären. Das wirft auch die Frage auf, wenn ich Jesus vertraue und an ihn glaube, werde ich dann von jeder Krankheit gesund gemacht? Bedeutet es dann, dass ich mich gar nicht impfen lassen muss, weil ich gar kein Corona kriegen kann? Und wenn ich doch erkranke, dann werde ich nicht davon sterben? Die kurze Antwort ist nein, das bedeutet es nicht. Die Bibel sagt uns nicht, wenn du an Jesus glaubst, wirst du nie krank. Noch lehrt sie uns, dass wenn du krank wirst und genug Glaube hast, wirst du immer gesund. Das ist eine falsche Lehre, auch wenn sie erstmal sehr verlockend klingt. Aber wisst ihr was? Die echte Botschaft des Evangeliums, die ist noch viel schöner. Da heißt es nicht, dass Gott dich jetzt von jeder Krankheit heilt. Die gute Botschaft ist, dass Gott dich für immer von all deinen Sünden reinigt. Die gute Botschaft ist nicht, dass all deine Beschwerden auf dieser Erde von dir genommen werden. Die gute Botschaft ist, dass du für alle Ewigkeit mit deinem Schöpfer vereint werden kannst. Genau darum geht es in diesem Vers. Weißt du, der Glaube an Jesus führt zu Frieden im Herzen. Der Glaube an Jesus führt zu Frieden mit dem Gott des Universums, der niemals weggeht, egal was die Zukunft bringt. Aus dem Grund möchte ich dir empfehlen, ich möchte dich einladen, an ihn zu glauben und dein Vertrauen auf ihn zu setzen. Wenn du das noch nie getan hast, dann mach es heute. Ich bitte dich inständig, setz dein Vertrauen heute auf ihn. Und wenn du es schon gemacht hast, dann halte dein Vertrauen fest. Berühre ihn jeden Tag neu, vielleicht mit einer zitternden Hand, und stelle sicher, dass Jesus für dich stehen bleibt. Das Team kann gerne nach vorne kommen. Wir werden noch zusammen beten. Ich möchte dir, bevor wir gleich beten, noch eine Frage stellen. Wenn dein Leben heute zu Ende gehen sollte, dein Leben hier, wenn es heute zu Ende gehen sollte, bist du dir sicher, dass du bei Gott bist? Ich hatte letzte Woche ein Telefonat mit unserer Leni. Viele von euch kennen sie, manche vielleicht noch nicht. Leni ist eine alte Dame, sie hat viel mit Jesus erlebt. Sie war schwer erkrankt am Auge, Blutwerte waren schlecht. Ich habe mit ihr am Donnerstag gesprochen und sie sagte zu mir, so wie nur sie es sagen kann, Thilo, ich stand vor der Tür zur Herrlichkeit und es war so schön. Es war so schön. Ich habe nur gewartet, dass die Tür aufgeht und dass ich bei meinem Herrn sein kann. Es hat mich so tief berührt. Und sie wird uns das, wenn es ihr wieder ganz gut geht, selber bestimmt erzählen. Hat sie mir schon angekündigt, dass sie das sagen möchte. Aber heute geht es nicht um Leni und heute geht es nicht um mich. Heute geht es um dich. Um dich ganz persönlich. Wenn dein Leben zu Ende geht, weißt du, wo du stehst. Kannst du mit einem ganz tiefen Frieden im Herzen sagen, ja, ich weiß, dass ich bei meinem Herrn sein werde. Und ich sage das nicht, um in dir Unsicherheit zu wecken und um dir Angst zu machen, sondern ich sage das, um dir deutlich zu machen, es steht etwas auf dem Spiel. Es ist nicht einfach nur so eine Entscheidung wie in der Früh, oh, Honig oder Nutella. Es ist eine Entscheidung, wo es um dein Leben geht. Und ich möchte dich bitten, ich kann nicht mehr als dich bitten. Ich bete, dass der Heilige Geist jetzt in dir wirkt, dass du dein Vertrauen auf Jesus legst. Dass du sagst, ja, auch wenn ich noch vieles nicht verstanden habe, ich will sagen, die Hoffnung für mich, für alle meine Sorgen, ist Jesus allein. Und deswegen lade ich dich ein, dass du mit mir zusammen betest. Dass Jesus dein Leben erfüllt, dass er dein Herz erfüllt, dass er dich annimmt und dass er zu dir sagen kann, du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Dein Glaube hat nicht nur dein Kopfweh weggenommen, sondern hat dich gerettet. Darum geht es, geht um Rettung. Es geht nicht um Kleinigkeiten, es geht nicht um Zahnweh. Jetzt weiß ich, es gibt auch schlimme Krankheiten. Ich will das nicht bagatellisieren. Aber vor allem geht es um dein Herz. Und ich lade uns ein, dass wir zusammen aufstehen. Und ich möchte gerne auch mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für meine Geschwister, die hier im Raum sind. Ich danke dir, Jesus, für jeden Einzelnen, der diese Predigt online verfolgt und der sie irgendwann hören wird. Ich danke dir, Jesus, dass du heute persönlich gesprochen hast zum Menschen. Ich bin mir sicher, dass du persönlich ins Leben von Menschen hineingesprochen hast. Und ich bete, Jesus, dass Menschen heute eine Entscheidung treffen, dass sie sich ausstrecken, dass sie ihre Hand ausstrecken, um den Saum deines Gewandes zu berühren. Und ich bete, Jesus, dass Kraft fließt von dir hinein ins Leben von Menschen. Und Herr, wir beten zunächst für Menschen, die vielleicht noch nie in ihrem Leben ihr Vertrauen auf dich gelegt haben. Wir beten, Jesus, dass sie ihr Herz öffnen und dass sie sagen, ja, auch wenn ich es noch nicht ganz verstanden habe, ich will mein ganzes Vertrauen auf Jesus legen und ich will ihn annehmen und ich will ihn einladen in mein Leben, dass er mir die Sünde vergibt und ich in meiner Beziehung zu Gott wiederhergestellt sein kann. Und Jesus, wir beten auch für Menschen, die dich schon kennen, die schon mit dir unterwegs sind, aber die so oft ja vielleicht den Fokus verlieren, wo der Fokus weggeht von dir und der Fokus hingeht zu Umständen, zu Schmerz, zu Leiden, zu Krankheiten, zu Problemen. Jesus, wir beten, dass unser Fokus wieder auf dich ausgerichtet wird, auf dein Gewand ausgerichtet wird, Herr. Dass wir wieder als allererstes versuchen, dich zu berühren und von dir Hoffnung und Trost und Heilung zu empfangen. Jesus, ich bete, dass du fließt mit deiner Kraft zu den Menschen, die jetzt hier sind und die sich sehnen danach, dass du eine Veränderung bringst in ihrem Leben. Ich danke dir, dass du gut bist und dass wir dir vertrauen dürfen. Und ich segne meine ganzen Geschwister, unsere ganze Versammlung und jeden, der es irgendwann sehen wird, in deinem wunderbaren Namen, Jesus. Amen. Amen. Amen.